NDR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebicke.
Freunde der Weisheit, guten Abend. Manchmal kann man das Gefühl bekommen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die aus lauter Opfern besteht. Und zwar meine ich das in dem Sinne, dass es eine gewisse Bereitschaft gibt, so beobachte ich das jedenfalls, sich selber bei vielen Gelegenheiten zum Opfer zu machen, indem man sich als ohnmächtig beschreibt, indem man darauf hinweist, dass man als Einzelner sowieso nichts machen kann, indem man also im Prinzip ein Bild von der eigenen Existenz entwirft, als ob man so klein mit Hut wäre. Das ist etwas, was man im Moment meiner Meinung nach beobachten kann. Und unabhängig von der individuellen Geschichte, da kann es gute Gründe oder weniger gute Gründe geben, ist das doch, falls das nicht ganz falsch ist, was ich behauptet habe, ein guter Grund, sich nochmal zu vergewissern, was das eigentlich war, dieser Existenzialismus, was das für eine radikale Vorstellung war von menschlicher Freiheit, die mehrere Generationen, ja, ich glaube, geradezu beflügelt hat. Also, heute Abend das Thema Existenzialismus. Ist das etwas, was uns heute noch anspricht und bewegt? Darüber wollen wir miteinander ins Gespräch kommen. Das Philosophische Radio ist heute zu Gast in Bonn, in der Bundeskunsthalle. Und ich darf Ihnen jetzt unseren heutigen Gast vorstellen, den Sie bitte ganz herzlich willkommen heißen. Er kommt aus Jena, von der Universität, ist dort Philosoph, Lambert Wiesing. Herzlich willkommen.
Ja, danke und auch guten Abend.
Und ich glaube, dass wir heute den Sonderfall haben, dass wir, wenn wir von Existenzialismus sprechen, nicht unbedingt nur eine Denkschule meinen, sondern irgendwie auch eine Art zu leben. Heute würde man vielleicht sogar sagen, eine Haltung. Ist das so?
Ja, da würde ich Ihnen uneingeschränkt recht geben. Schon bei der Frage, was wir überhaupt unter Existenzialismus verstehen wollen, würde man sich wahrscheinlich schwer tun, wenn man sagt, es ist eine philosophische Richtung. Das ist sogar schon zweifelhaft. Ich würde eher sagen, es ist eine Lebensform, es ist eine Haltung. Und in diesem Sinne, wenn wir es in die Philosophiegeschichte einordnen, ist es etwas sehr Altes. Wir kennen es aus der Antike. Also wenn wir klassische philosophische Strömungen, was weiß ich, Empirismus, Rationalismus oder auch Transzendentalphilosophie, Phänomenologie, die sind doch alle sehr auf Erkenntnis orientiert. Da geht schon letztlich die Frage eben, was ist der Mensch? Ja, erkenne dich selbst, so wäre es in der Antike formuliert worden. Und ich glaube, der Existenzialismus, ich würde ihn nicht verorten und sagen, ja, das ist eine philosophische Strömung, die war besonders aktiv in Frankreich in den 40er, 50er, 60er Jahren, sondern es ist eine Denkhaltung, die wir immer beobachten können und vielleicht auch heute. Und insofern ist Ihre Einleitung, finde ich, auch ausgesprochen überzeugend, ob man es im Sinne eines Gegenentwurfs zu einer Opferkultur ja vielleicht lesen können sollte oder könnte. Aber auf jeden Fall haben wir es hier weniger mit einer philosophischen Richtung zu tun, die sich für die Frage interessiert, ja, was kann ich erkennen, was kann ich wissen oder erkenne dich selbst, so war das in der Antike formuliert, sondern sorge dich um dich selbst. Ja? Wie kriege ich das beste Leben hin? Was mache ich aus mir selbst? Es ist also eine Philosophie, die ihre Erfüllung, wenn sie denn die überhaupt findet, in einer Lebensform findet.
Wenn Sie sagen, sorge dich um dich selbst, dann wird man in dem Fall wahrscheinlich hinzufügen müssen, jemand anderes wird es nicht tun. Du musst es einfach selber machen.
Ja, damit haben Sie, glaube ich, schon die Grundvoraussetzung bestens erfasst. Also der ganze Existenzialismus oder diese ganze Geisteshaltung lebt von so einem, einer stillschweigenden Voraussetzung, ich bin allein. Ja. Und die Welt ist sinnlos, ich bin sozusagen ausgesetzt und ich bin verurteilt zum Dasein. Also ganz anders, als wir es vielleicht von anderen, auch vielleicht von religiösen Positionen kennen, wo man das Leben als ein Geschenk wahrnimmt, ist es eher so, ich bin verurteilt dazu, mein Leben zu führen. Und was mache ich damit? Das ist die Ausgangsposition. Haben Sie ganz, würde ich genauso sehen.
Aber das ist jetzt interessant. Ja. Sie kommen jetzt mit etwas sehr Dunklem.
Ja.
Obwohl dieses Freiheitsversprechen doch etwas ist, ja, was einen geradezu euphorisch machen kann, was sehr hell ist.
Ja, das weiß ich gar nicht. Die Ausgangsbasis ist schon, glaube ich, für alle Existenzialisten ein Zweifel an der Sinnhaftigkeit, an Vorgaben. Also bei Sartre würde das dann oft heißen, ja, Gott ist tot und jetzt sind wir auf uns gestellt. Ob man das unbedingt so positiv sehen muss, ist schon mal erstmal eine andere Frage. Ich glaube schon, dass der Existenzialismus zu den großen Versuchen im 20. Jahrhundert gehört, ja, ein Lebensentwurf, ein Menschenbild, um es mal ganz einfach zu formulieren, zu entwerfen, was davon ausgeht, dass eine Sinnhaftigkeit nicht irgendwie extern gegeben wird, sei es durch eine religiöse Option, aber sei es auch, und das spricht dann vielleicht mehr die Philosophietradition an, sowas wie ein Wesen des Menschen, das wir haben und was es zu entfalten gibt. Und das ist dem Existenzialismus fern und fremd. Und insofern, naja, Sartre würde sagen, wir sind zur Freiheit verurteilt. Ob das so positiv, wie Sie gerade sagten, klingt, weiß ich nicht.
Ja, das müssen wir mal versuchen, genauer zu verstehen, was damit gemeint ist. Man ist zur Freiheit verurteilt. Mhm. Ich bin frei und habe aber anscheinend überhaupt keine Wahl.
Ja,
dann ist die Freiheit ein ganz komischer Zwang.
Ja, das ist so wie Sie es beschreiben, es hat ein widersprüchliches Moment. Ich glaube, da muss man einfach erstmal auf den Grundgedanken, ob man ihn teilt oder nicht teilt, ist dann noch eine andere Frage des Existenzialismus zu sprechen kommen. Und der Grundgedanke ist, dass der Mensch über seine Handlungen definiert wird. Also was wir machen. Die Frage, was ist ein Mensch, würde nicht biologisch beantwortet, das könnte man ja auch, ein DNA-Test, übrigens auch nicht optisch. Ja, also ich erkenne die allermeisten Menschen, also wenn ich jemanden begrüße, mache ich nicht erst einen DNA-Test von ihnen und sage, oh, da muss ich ja doch guten Tag sagen. Nee, also der Mensch ist durch Handlungen bestimmt. Und die Frage, die die Existenzialisten stellen, ist, ja, gibt es sozusagen für diese Handlungen, die wir nun mal in unserem Leben machen, einen Plan, eine Voraussetzung? Und da kommt dieses eigenwillige Dogma, das in der Sprache der Existenzialisten dann meistens heißt, ja, die Existenz ist vor der Essenz. Also ein Gedanke, den man, Sartre erklärt ihn so, dass man sagt, ja, bei allen den Gegenständen, die wir um uns haben, jetzt das Glas Wasser, das ist hergestellt worden nach einem Plan, nach einem Entwurf. Ja, vorher hat sich einer Gedanken gemacht, wie das aussehen soll, und dann wurde das verwirklicht. Und der Mensch sei das einzige Wesen, Tiere fallen dann übrigens auch raus, das einzige Wesen, was eben schon existiert, bevor es einen Entwurf oder Plan dafür gibt. Und deshalb ist man zur Freiheit im Sinne einer Selbstgestaltung, eines Selbstentwurfs. Man muss sich entwerfen. Das Sein ist ein Entwerfen seiner selbst. Aber nicht im Sinne, ja, ich habe das mal vor, sondern es ist notwendig. Es gibt, und das ist immer wieder eine sehr radikale, sehr provozierende These, es gibt für den Existenzialisten kein Wesen des Menschen. Und weil er den Mensch über die Handlungen definiert. Bis hin, also immer wieder wird man sagen, ja, das kann doch nicht sein, also es ist doch so, jeder Mensch muss essen und trinken, das können wir doch nicht in Zweifel ziehen. Da würde Sartre sagen, Quatsch. Einfach Quatsch. Nein, ein Mensch muss nicht essen und trinken. Ein Mensch kann sich entscheiden, wenn er leben will, dann muss er essen und trinken. Das heißt, selbst so etwas ganz Elementares wie Essen und Trinken wird immer an eine freiwillige Entscheidung gebunden. Wir sind nicht Wesen, wo man sagen kann, es ist wesentlich für Menschen, es ist notwendig für Menschen. Übrigens auch, um einen anderen Aspekt zu nehmen, für Existenzialisten gibt es das Phänomen, wir haben schon mal darüber gesprochen, des Luxus nicht. Denn Luxus ist immer ein unangemessener Aufwand für etwas, was übertrieben ist. Aber dafür muss man ein Menschenbild haben. Man muss sagen, nein, also Ihr Apartment, 600 Quadratmeter, mitten in Köln, das ist zu groß, das braucht ein Mensch nicht. Da würde Sartre sagen, woher wissen wir, was ein Mensch braucht? Ja, also das ist dieses radikale Verurteiltsein zur Gestaltung.
Also wir ahnen jetzt, warum der Existenzialismus Existenzialismus heißt. Ja. Das hängt mit diesem berühmten, viel zitierten Satz zusammen.
Ja, allerdings.
Erst die Existenz und dann die Essenz.
So ist es.
Was ist jetzt nochmal Essenz?
Das ist dann das Wesen. Das würde man, ist jetzt ein schlechter, wenn es jetzt nicht das Radio wäre, würde ich sagen, bitte nicht mitschreiben. Aber es ist etwas wie der Charakter. Das, was ich aus mir mache. Ich bin dann eben diese Person. Ich bin das, wesentlich habe ich diese Züge. Ich bin der Feigling, das ist ein Beispiel von Sartre. Ich bin die und die Person. Ich bin der Ehemann, ich bin der Revolutionär, ich bin der Politiker. Das, was ich aus mir mache. Aber all das wird, ob richtig oder falsch, ist die nächste Frage, als Produkt von Entscheidungen angeführt.
Ich muss das aus mir selber schöpfen.
Ja,
aber
ja.
Wenn Sie sagen, ich bin der und der, dann formulieren Sie das jetzt am Freitagabend.
Ja.
Und was ist morgen? Neuer Entwurf?
Ja, das ist schwer. Letztendlich würde Sartre sagen, das, was einen Menschen ausmacht, kann man erst am Ende des Lebens beurteilen. Ja, das ist erst im Nachhinein ist es möglich, was war wesentlich für diese Person. Ja.
Am Ende meines Lebens?
Ja. Ja. Ja.
Dann kann es passieren, dass ich kurz vor Kiste da liege und feststellen muss, der ganze Entwurf ist nicht gelungen.
Das kann passieren, ja. Aber was heißt es? Erstmal ist ja das Entscheidende, Sie kommen nicht um das Selbstentwerfen aus der Sicht des Existenzialismus herum. Es ist nicht zu vermeiden. Wir müssen uns selbst gestalten. Das heißt, es ist eine Philosophie, welche die allerhöchste Verantwortung auf das Subjekt, auf das Individuum selbst lenkt. Und das auch in aller Paradoxien, die ja auch schon häufig diskutiert und vorgeworfen sind. Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Wir müssen uns ich will das ja auch durchaus erstmal nicht, ich will das ja nicht propagieren, sondern mal sagen, was das bedeutet. Wenn Sie zur Freiheit verurteilt sind, können Sie nicht anders. Das heißt, erstmal sind Befreiungsprojekte, Emanzipationsprojekte ad absurdum. Ich meine, wie wollen Sie jemanden befreien, wenn er sowieso schon frei ist?
Also alle sind schon frei?
Ja, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Der Feigling, wie ihn Sartre anführt als Beispiel, ist nicht, sage ich mal, aufgrund seiner Erziehung ein Feigling geworden. Das ist eben ein Beispiel von Sartre. Oder aufgrund seines Charakters oder etwas. Er ist es, weil er dazu Stellung nimmt. Einschließlich, also ich will durchaus auch das irritierende Moment hervorheben, der sexuellen Orientierungen, die für Sartre Entscheidungen sind.
Ja, davon ist ja heute viel die Rede. Mhm. Aber ich muss jetzt, bevor ich mich für die Frage interessiere, ob in diesem Saal ein paar hundert Menschen tatsächlich jeder einen eigenen Entwurf hat und von diesem Entwurf weiß, das müssen wir gleich mal checken.
Ja. Sagen wir es mal so.
Möchte ich erst mal wissen, laufen Sie auch in diesen Schuhen? Sind Sie Existenzialist?
Nein. Nein, nein. Was mich persönlich am Existenzialismus fasziniert, ist, dass wir dort eine Philosophie haben, die den Menschen als freies Wesen interpretiert. Und da haben Sie vollkommen recht. Sie hatten ja in der Einleitung unseres Gesprächs darauf hingewiesen, dass wir es sogar im Zeitgeist manchmal haben, dass wir uns zum Opfer machen. Aber wir haben es in der Philosophie ja noch viel, viel deutlicher. Also wir haben ja ganze Bemühungen, den Menschen zu entmündigen. Denken Sie an neurowissenschaftliche Menschenbilder, wo wir doch eigentlich nur wackelnde Schaufensterfiguren sind. Also wo wir eben doch komplexere Roboter sind. Und das muss man sehen, da scheint mir der Existenzialismus immer eine interessante Position zu sein, die davon ausgeht, der Mensch ist frei. Übrigens auch in einer ganz interessanten Allianz. Denn diese Freiheit, vielleicht nicht als Verurteilung, sozusagen nicht als Schicksal, ist ja auch eine typisch christliche Sicht. Und in Sartre gefragt, ja, was denn Existenzialismus ist, gibt er selbst zu bedenken, dass es einen atheistischen und einen christlichen Existenzialismus gibt.
Das können wir gleich nochmal auseinanderhalten.
Ja, aber ich will es nur mal sagen, man muss sich das vorstellen. Stellen Sie sich vor, es ist eine Konferenz und da geht es darum, was ist der Mensch? Da würde der Existenzialist erstmal mit dem christlichen Philosophen oder mit dem Christen gemeinsam davon ausgehen, dass wir freie Wesen sind. Mhm. Der Christ würde allerdings sagen, es ist ein Geschenk Gottes und der andere würde sagen, es ist verurteilt. Aber im Effekt wenden sich beide dagegen, sich sozusagen zurückzuziehen auf andere sind schuld. Die Sozialisierung, das Gehirn,
Und also es gibt keine Ausreden in der Welt der Existenzialisten.
Genau, ne? Und das ist das, was Sartre, was Sie jetzt Ausreden nennen, dafür hat Sartre dieses sehr, sehr berühmte Wort der Unaufrichtigkeit. Ja, also jemand, der meint, ja, das konnte ich ja nicht anders bei so einem Elternhaus, das behindert mich, da bin ich noch dran und die Situation im Beruf zwingt mich dazu. Das nennt Sartre Unaufrichtigkeit. Also Unaufrichtigkeit ist, wenn man nicht wahrhaben will, dass man immer die Person ist, die Stellung nimmt.
Aber Herr Wiesing, warum haben Sie dann sofort Nein gesagt, als ich gefragt habe, ob Sie einer sind? Ein Existenzialist.
Ja, die Frage ist, wie weit man damit geht. In der Diagnose würde ich zustimmen. Und die Frage ist jetzt, was machen wir daraus? Und denn man würde ja auch sagen, ich glaube nicht, dass der Existenzialismus so berühmt geworden wäre, wie er geworden ist, wenn er nur bei dieser Diagnose stehen geblieben wäre. Und der nächste Schritt, und da kommen wir ja dann auch vielleicht in der Darstellung noch mal einen Schritt weiter, ist, dass mit dieser Verurteiltsein zur Freiheit als nächstes kommt die Aufforderung zu einer Verantwortlichkeit. Weil ich frei bin, bin ich verantwortlich. Und dann kommt bei den verschiedensten Existenzialisten, sowohl bei Heidegger, also in der deutschen Spielart, wie in dem französischen, bei Sartre dann nun mal insbesondere, ein Eigentlichkeitsdenken herein. Ja, ein Authentizitätsdenken. Sei du selbst. Und das ist der Punkt, wo ich mich persönlich ausgesprochen schwer tue. Mhm. Diese Unterstellung, dass es sozusagen etwas gibt, was wir entdecken müssen, dass eben dieser ganze Eigentlichkeitsgedanke und Authentizitätsgedanke.
Gut, aber dann lassen Sie uns sortieren. Dann machen wir die beiden Punkte nacheinander.
Ja. Ja.
Erstmal müssen wir klären, ist das tatsächlich so, dass hier jeder im Saal einen Entwurf besitzt für das eigene Leben?
Nein.
Ich frage es.
Entschuldigung, nee. Die Frage ist ja nicht richtig, denn die Frage müsste ja heißen, oder ist es nicht so, dass hier sehr viele Unaufrichtige sind?
Ja, dann müssten wir jetzt hier auch mit einem philosophischen Lügendetektor haben.
Nein, dass man eben sagt, nein, ich habe keinen Entwurf, ich muss so leben, ich bin gezwungen. Das ist der Punkt. Es ist nicht so, dass Sartre nur diese eine Möglichkeit oder die Existenzialisten. Es gibt natürlich bei Heidegger, um es mal nicht nur an Sartre festzumachen, gibt es eben, dass er fragt dann, wer ist das Subjekt deiner Handlungen? Und da sagt er ganz, ganz oft, ist das nicht, bin ich das nicht selbst, sondern ein Mann. Ja? Und das ist das.
Mann mit M-A-N.
Ja, genau. Ganz genau. Mhm.
Kein Ich, sondern ein Mann. Mann.
Ja.
Also wie sieht's aus mit dem Lebensentwurf? Wer macht den Anfang?
Ah, da ist er.
Ich traue mich jetzt einfach mal. Also ich bin die Enke auch hier aus Bonn. Und die meisten meiner Lebensentwürfe wurden anfangs von meinen Eltern geprägt. Und klar, ne, Grundschule, guten Abschluss, Gymnasium, dann kommt irgendwann Studium. Hat sich dann aber halt alles irgendwie anders ergeben. Scheidung der Eltern, schlechter Realschulabschluss, kein Plan, was für eine Ausbildung. Also ich bin im Prinzip in meinem Leben eigentlich immer geworfen worden. Und überlegt mir, ob es nicht ein Plan ist, mich einfach fallen zu lassen und zu überlegen, irgendwas wird auf mich zukommen. Ich habe es bis heute überlebt. Warum soll ich mir noch Sorgen machen?
Aber das Bild vom Fallen lassen ist, glaube ich, etwas anderes. Oder auf sich zukommen lassen, wie Sie es jetzt vorschlagen, genau, ist schon etwas anderes, ist etwas viel Passiveres als das, was wir gehört haben, dass jemand sich möglichst bewusst oder eben nicht, das werden wir ja noch besprechen, in die Zukunft entwirft.
Also ich habe durchaus immer Pläne gehabt. Ich habe mich auch zum Beispiel durchaus immer politisch engagiert. Ich habe immer Hoffnungen und Träume und Wünsche gehabt für die Zukunft. Umstände halber, was weiß ich, die Scheidung der Eltern, meine eigene Scheidung oder sonst was, hat aber immer wieder dann so einen Purzelbaum in die Lebensgeschichte gebracht und dann musste ich mich halt wieder auf was Neues einlassen.
Ja, wobei wir jetzt gerade gehört haben, dass mit den Umständen gilt, Ausrede hatte ich gesagt, wie hat Sartre das nochmal gesagt, Herr Wiesing? Unaufrichtigkeit.
Unaufrichtigkeit. Ja, aber ich fand doch gerade an dieser Beschreibung wurde ja ganz deutlich genommen, dass Sie dazu Stellung genommen haben und sagten, warum soll ich das jetzt ändern? Und ich glaube, es wäre ja auch abwegig und man sollte da ja auch bei den Existenzialisten nicht eine Weltfremdheit unterstellen. Die kennen natürlich das, die nennen das dann meistens die Faktizität, also die Vorgaben. Man wird eben in eine Situation hineingeboren. Aber das Entscheidende ist, man kann da unterschiedlicher Meinung sein, ist, dass der Existenzialismus die Lebenshaltung ist, die meint, es gibt immer noch mich, der dazu Stellung nimmt, der dazu Bezug nimmt, der sich dazu verhält. Ja, Sie zeigen jetzt eine Geste, also ein sehr, sehr starkes, autonomes Ich. Und da fand ich das jetzt ehrlich gesagt sehr bestätigend, wie Sie das geschildert haben. Mhm.
Soll ich aufstehen? Oder?
Nö, bleib
also, ich habe eine Frage, und zwar von diesem Thema Unaufrichtigkeit. In der Psychoanalyse würde man sagen, Verdrängung, Verleugnung, weil die Psyche psychoökonomisch notwendig ist, dass ich das nicht wahrnehme. Ich bin im Grunde nicht unaufrichtig, sondern meine Seele nutzt das, um mich ein Stück gesund zu halten.
Um sich zu schützen wahrscheinlich.
Ja. Ist das dasselbe? Das ist, kann man sagen, das zählt nicht. Wenn die Verdrängung, wenn die Psychoökonomie es erfordert, dass ich nicht so zu mir stehe und so aufrichtig bin nach dem Philosophischen.
Ja, Herr Wiesing wird das gleich erklären, aber vielleicht noch eine Nachfrage. Ist Ihre Vermutung also, dass Sartre da ein bisschen falsch liegt, weil Sie denken, wir können uns selbst gegenüber gar nicht immer aufrichtig sein?
Ich meine, er hat von Psychoanalyse nicht Gebrauch gemacht, um zu sagen, tut mir leid, um das in richtige Form zu bringen, würde ich sagen.
Weil wir manchmal verdrängen müssen.
So ist das. Geht gar nicht anderes. Und die ganzen Lebensumstände, die ganze Erziehung erfordert, dass man mancherlei Dinge, die sehr schwerwiegend sind, dass wir die verdrängen, um zu leben.
Spannender Punkt. Und ich glaube, wir können sicher sein, dass sich Sartre für die Psychoanalyse interessiert hat, oder?
Ja, uneingeschränkt. Jetzt muss man sagen, dass Sartre, wie fast alle Existenzialisten, einen bestimmten philosophischen Hintergrund haben, nämlich die Phänomenologie, die von Edmund Husserl begründet worden ist. Und Sartre ist sogar 1932, 33 extra nach Deutschland gefahren, um die Phänomenologie zu studieren. Kleine Randbemerkung, eigenwilligerweise ist er nach Berlin und nicht nach Freiburg gefahren, wo Husserl lebte. Das habe ich bisher noch nie verstanden, warum er sozusagen zum falschen Ort gefahren ist. Aber der Punkt ist, und das teilen alle Existenzialisten mit der Phänomenologie, ist das, was man in der Philosophie gerne die Transparenz des Bewusstseins nennt. Und das ist eine These oder ein Verständnis vom Bewusstsein, welches sehr diametral zu dem der Psychoanalyse ist. Denn wenn Sie ein Bewusstsein so beschreiben, dass es möglich ist zu verdrängen, also in ein Unbewusstsein hinein zu beschreiben, dann wird eben eine Instanz im Hintergrund angenommen und die Phänomenologie, und da in diesem Punkt sind sich die Existenzialisten, sage ich mal, treu geblieben oder sind sie Phänomenologen geblieben, würden das nicht akzeptieren. Sie würden dieses Modell des Bewusstseins nicht akzeptieren. Sartre,
Moment, das müssen wir ein bisschen einfacher besprechen.
Ja.
Wollen Sie uns gerade sagen, Verdrängung ist kein Akt des Bewusstseins? Ich sage jetzt nicht mir selber, du verdrängst jetzt mal?
Nein, ich würde die fragen, woher wissen Sie, dass es ein Unbewusstsein gibt? Woher wissen Sie das?
Das war die Frage von Sartre an Freud im Prinzip.
Ja, und Sartre hat immer von der Mythologie des Unbewussten gesprochen. Für ihn ist das ein Mythos. Ja, wir haben uns schon oft Instanzen ausgedacht, die im Hintergrund einen Einfluss auf uns haben. Eine eben im Jenseits sich befindliche Instanz. Und aus der Sicht von Sartre, aber auch der Phänomenologie, gehört die Annahme eines Unbewussten zu diesen, ja, wenn man Fremdwörter mag, könnte man sagen, kryptotheologischen, also geheimtheologischen Anhaben. Das heißt, die Phänomenologie und der Existenzialismus lehnt diese Art der Beschreibung des Subjekts ab, weil es letztendlich auch zu einer Entmachtung führen würde, nämlich dass eben zum Beispiel verdrängte Instanzen einen Einfluss auf mich haben. Und das wäre ja mit diesem schon genannten Grundgedanken der uneingeschränkten Freiheit nicht verantwortlich.
Also das, was Sie gesagt haben, ist eine psychoanalytische Kritik am Existenzialismus, und das sind dann zwei Denkweisen, die wie Feuer und Wasser sind.
So will ich sehen, ja.
Also ich finde das fast schon zynisch, diese Radikalität. Was ist zum Beispiel mit Menschen, die geistig gehindert geboren werden? Die haben nicht die Möglichkeit, sich bewusst zu entscheiden. Oder Menschen, die vergewaltigt worden sind, kriegstraumatisiert. Dann zu sagen, sie seien noch ihres Glückes Schmied, so formuliert er es nicht. Er gilt zwar als hochintelligent, aber irgendwo muss er doch. In welcher Welt hat er gelebt? Er schließt Menschen aus, die wirklich Opfer sind. Ich finde auch, man kann einiges aus seinem Leben machen und man sollte sich nicht auf eine Opferrolle zurückziehen. Aber er hat den Zweiten Weltkrieg erlebt und dann hinzugehen und also ich verstehe es nicht. Also ich bin, manchmal denke ich mir, das darf doch nicht wahr sein.
Bei denen, ja. Beziehung.
Aber wichtig ist ja auch, dass die Haltung von der Dame dazu führen kann, dass man sagt, man mischt sich nicht ein, man lässt eben zu, dass der Nationalsozialismus die Kraft entwickelt. So, und dagegen ist es ja schon auch eine Haltung, die sagt, nein, ich muss dazu Stellung nehmen, was passiert. Ich kann nicht einfach sagen, mein Seelenfrieden wird davon unangenehm berührt. Ich will mich damit nicht beschäftigen.
Sie könnten sich jetzt hier richtig streiten über den Existenzialismus. Ja.
Nein, ich dachte jetzt an die Menschen, die gefoltert worden sind, die in den Gaskammer gesteckt worden sind. Wenn man da drin sitzt in so einer Situation, hat Angst um ihr Leben, Angst vor Schmerzen, die einem zugefügt werden. Und solche Menschen, die können natürlich auch irgendwo noch eine Entscheidungsfreiheit haben in ihrem Kopf. Es gibt Menschen, die sind unglaublich stark. Es gibt ja Beispiele dafür, die am KZ, man kann es ja sagen, ich weiß nicht, gut überlebt, aber haben sich ihre Lebensfreude irgendwie bewahren können. Aber das so zu generalisieren und dann zu sagen, die anderen sind unaufrichtig.
Ja, also das, was wir jetzt gehört haben, das klingt erstmal so plausibel.
Ja.
Mit dem Hinweis auf solche Ausnahmeerfahrungen,
ja.
Das kann ja Sartre selber auch nicht ignoriert haben.
Nein, also erstmal finde ich den Hinweis vollkommen richtig und auch überzeugend, was Sie sagen. Und er gibt einem zu bedenken, dass ich glaube, sehr, sehr viele sich in diese Strömung des Existenzialismus hineinbegeben haben oder sie hofiert haben oder gut geheißen haben, ohne sich die Radikalität dieser Thesen, die da behauptet wird, immer vor Augen zu führen. Ja? Und das insofern, da haben Sie sicherlich einen Punkt erfasst, der genau ins Mark trifft, sage ich mal. Aber man muss erstmal zur Kenntnis nehmen, Sartre ging in der Tat davon aus, dass er ein Menschenbild entwarf, wo diese Freiheit vorhanden ist. Und man kann ja aber fragen, vielleicht haben Sie recht, was die Grenzen angeht, das muss ja nicht richtig sein, was war sozusagen der Grund, warum er das machte? Und ich glaube, da muss man sehen, und das ist typisch für den Existenzialismus, dass eine sozusagen Gefahr gesehen wird. Das Subjekt ist in seiner Autonomie, in seiner Selbstständigkeit in der Gesellschaft bedroht. Und deshalb ist dieser Versuch, glaube ich, nicht so zu lesen, dass er einem Zynismus entspringt. Wobei ich Ihnen recht gebe, die Gefahr ist da angelegt. Und wo hört das dann auf? Aber es ist eine Perspektive auf den Menschen, doch eine Qualität des Menschen in den Vordergrund zu rücken. Vielleicht in übertriebener Weise, können wir noch weiter drüber sprechen, die immer wieder in der Gefahr ist, nämlich die Entmachtung der Freiheit.
Gut, aber nun haben Sie auf sehr, wie soll ich sagen, sehr hoffentlich Ausnahmebeispiele verwiesen. Aber was ist mit dem gewöhnlichen Leben, was jetzt möglicherweise Sie und ich führen? Können wir dann diesen radikalen Freiheitsanspruch dann so zurückweisen? Ist dann dieser Stachel, der da auch drin steckt, dass Sie nämlich verantwortlich sind für Ihr Leben, ist der damit abgebrochen? Machen Sie sich dann mit diesem Gedanken vielleicht ein bisschen bequem oder, wie hieß das Wort, unaufrichtig?
Nee, also ich würde sagen, für Leute wie mich würde ich sagen, stimmt es, ich bin verantwortlich für mein Leben und auch wenn es nicht leicht ist, bestimmte Prägungen jetzt von heute auf morgen, man kann ja nicht sagen, ich will jetzt, weiß ich was. Ich denke schon, ja, ich bin in der Lage, Entscheidungen zu treffen und ich bemühe mich jetzt, ich bin inzwischen 60 und älter werden macht irgendwie mutig, dann wird einem klar, irgendwann ist es zu Ende. Ne? Und deswegen tue ich immer mehr die Sachen, die ich wirklich machen möchte.
Mit 60 kann man nicht mehr die eigenen Eltern verantwortlich machen.
Nee, das ist wirklich irgendwann, nee, aber das ist jetzt... Nee, das würde ich sagen, für mich stimmt es, dass man jetzt vielleicht nicht so radikal, wir sind alle nur Menschen und das ist verständlich, ich glaube, es ist immer leichter, in allen Strukturen drin zu bleiben, als jetzt Veränderungen vorzunehmen. Das ist immer etwas anstrengend. Aber
gut, aber dann fasse ich das mal so zusammen. Sie verteidigen die Freiheit, aber man muss bestimmte Grenzen, die von außen gegeben sind, dann eben auch, darf man nicht ignorieren. So, ein überschießender Freiheitsbegriff, vielleicht kann man das so sagen.
Ja, ich möchte auf das Normale eingehen, denn ich glaube, dass der Existenzialismus ein wahres Moment hat. Ich denke, dass der Einzelne im Blick kommt und auch seine Verantwortlichkeit, sehe ich alles genauso. Nur eben ist das eingebettet in was Größeres, denn wir sind ja nicht nur verantwortlich, wir sind auch geschichtliche Wesen, wir sind soziale Wesen. Wie ich bin, mein Sein, meine Essenz ist nicht nur das, was ich aus mir mache, sondern ist vorgegeben durch die Beziehungen, in denen ich drin bin, auch die geschichtlichen. Vor 100 Jahren hätten wir dieses Thema nicht gemacht. Ich bin ein Mitglied eines Volkes, das unendliches Leid in diese Welt gebracht hat im letzten Jahrhundert. Das gehört zu mir dazu, das kann ich nicht wegschieben. Und so gibt es tausend Dinge, die vorgegeben sind. Und ich denke auch die Traditionen, alles, was es gibt an Werten, an allem Möglichen, das nehme ich erstmal auf. Und das ist der erste Schritt. Und wenn man den verneint, dann schwächt man das Ich-Bewusstsein, das die Ich-Stärke. Erst muss dieser Schritt sein, ich nehme etwas auf, adaptiere etwas und dann verändere ich es. Und zweitens mache es zu meinem eigenen und dann kann man das auch noch wirksam machen für andere. In diesen drei Schritten geschieht eigentlich mein Leben oder menschliches Leben überhaupt.
Also was Sie kritisieren, das hatte Herr Wiesinger anfangs gesagt, ist die Vorstellung vom Menschen, der allein ist. Sie sagen, Menschen sind in sozialen Bezügen und aus diesen Bezügen heraus muss dann dieser Freiheitsgedanke stark gemacht werden, richtig?
Genau, und dadurch kann er auch erst entstehen, dass man sagt, ich kann das, was mir vorgegeben ist, dann auch gestalten. Das sehe ich dann genauso, dann bin ich dann in diesem zweiten Schritt sehr Existenzialist und sage, ja, da muss man was draus machen, aber das kann nicht das Erste sein.
Ja, aber ich gerade in Ihrer Beschreibung sehe ich gar nicht so stark den Kontrast zu den Meinungen von Sartre. Wenn Sie sagen, ich mache es mir zu eigen, so hatten Sie es gesagt. Es gibt natürlich eine Faktizität, wozu auch die Geschichte, in die wir hineingeworfen sind und die Situation, in die wir hineingeboren worden sind. Das wäre abwegig, glaube ich, dass Existenzialisten das negieren. Es geht darum, wie gehen wir damit um? Nehmen wir das als Grund, als Ausrede dafür, dass wir in einer bestimmten Weise sein müssen, dass wir verpflichtet sind? Oder, und da hörte ich sozusagen den Existenzialisten aus Ihnen heraus, an der Stelle, wo Sie sagten, ich mache mir das zu eigen. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich mache mir das zu eigen. Andere machen sich leider nicht zu eigen. Und das ist der Punkt, auf den Sartre zu sprechen kommt.
Also mit anderen Worten, ich muss mir möglicherweise auch zu eigen machen, dass ich in einer Gefängniszelle sitze und dass diese 6 Quadratmeter meinen Freiheitsspielraum ausmachen.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt in einer Situation, wo mit der Existenzialismus, seit den er von den Philosophen entwickelt oder vorgestellt worden ist, immer wieder passiert, dass die Extrembeispiele in den Vordergrund rücken. Sie hatten es ja auch einmal gesagt. Die schweren Situationen oder die Gefängniszelle. Ob das sozusagen das geeignete Paradigma ist, um überhaupt erstmal zu verstehen, was man wollte, das scheint mir nicht so sicher zu sein. Denn wir kommen da zu Extremstmeinungen hin. Ja? Sartre hatte sicherlich auch Extremstmeinungen zum Selbstmord und all diese Sachen. Aber ich weiß nicht, ob das der geeignetste Einstieg ist, sozusagen auch das Faszinosum, was man, glaube ich, nicht mehr wegreden kann, diese Strömung mal für 2-3 Jahrzehnte ausgeübt hat, zu verstehen. Da schien mir ehrlich gesagt Ihre Lesart eher ausgesprochen gewinnbringend, was Sie eben so sagten, das sich zu eigen machen. Da scheint mir der entscheidende Punkt getroffen zu sein und zeigt ja offensichtlich auch eine Präsenz existenzialistischen Denkens.
Gut, also erster Schritt, Freiheit verteidigen und dann das Kleingedruckte.
Ja, so würde ich sehen, genau.
Ja. Ich würde ganz gerne nochmal auf das eingehen, was die eine Frau eben meinte. Und ich finde es ein bisschen falsch, da nur in diese 2 Kategorien zu unterteilen. Entweder man ist die Ausnahme und hat nicht die Möglichkeiten und alle anderen haben die gleichen Möglichkeiten. Weil ich denke, dass zu einem gewissen Punkt wir viel aus unserem Leben machen können, aber oft wir trotzdem nicht die exakt gleichen Möglichkeiten haben wie jeder andere. Also ich denke auch, dass wir nicht so diese perfekte Person aus uns machen können, weil wenn wir Bedürfnisse haben und versuchen, diese Bedürfnisse zu decken, werden sich immer neue Bedürfnisse zeigen und dann werden wir auch immer versuchen, immer weiter der perfekte Mensch zu werden. Aber ich denke, dass es diesen perfekten Mensch auch einfach gar nicht gibt. Für niemanden.
Wie alt sind Sie?
Ich bin 15.
Okay. Hast du, Wechsel vom Sie zum Du, weil wir hatten ja vorhin die Sicht auf die Welt mit 60 Jahren, jetzt haben wir deine mit 15 Jahren. Hast du einen Entwurf?
Ein bisschen. Ich mache mir sehr viele Gedanken darüber, was ich aus meinem Leben machen möchte. Und ich sehe ziemlich oft so in meiner Generation, dass viele da überhaupt nicht drüber nachdenken, was auch überhaupt nicht schlimm ist, dass viele da einfach das machen, was so kommt in der Schule auch. Und ich denke, dass ein großes Problem ist, dass viele sich sehr klein machen, weil auch durch das Internet uns viele Beispiele gezeigt werden von angeblich perfekten Menschen und dass wir uns immer vergleichen mit diesen Modellen und dass wir dann immer denken, dass wir nicht gut genug sind für irgendwas und immer versuchen und uns dann denken, ja, wir können das doch eh nicht schaffen, dass wir so werden wie die und dann einfach aufgeben. Und das sehe ich öfter auch an meiner Schule, dass halt auch viele Menschen, also es ist irgendwie, es hat sich zu einer sehr oberflächlichen Generation entwickelt, meiner Meinung nach.
Also wir merken jetzt, wenn wir uns dem Existenzialismus doch wieder ein bisschen wohlwollender nähern wollen, was Sie vorgeschlagen hatten, Herr Wiesing, dass er die Möglichkeit bietet, ja, sich selber ein bisschen zu strecken,
ja,
sich nicht klein zu machen.
Ja, so würde ich jedenfalls, wenn man die positive Dimension, womit ich der Letzte bin, der die problematischen Seiten wegdiskutieren will, die positive Dimension in den Vordergrund rücken und auch eben erstmal, um es zu verstehen, worin das Faszinosum dieser Strömung bestand. Und da fand ich jetzt deine Beschreibung auch ausgesprochen überzeugend, dass man sagt, ja, die Gefahr besteht, dass zum Beispiel eine Generation heranwächst, die eben mit einer Internetwelt zu tun hat, wo auf einmal die Meinung steht, da können wir nicht mehr Stellung zu nehmen. Und da wäre eben ein Berufen zu sich selbst, nein, auch ein Einklagen der Autonomie selbst in dieser Situation, ja etwas, was doch gar nicht mal so negativ ist als Idee, dass man es verfolgt. Also ich sah das jetzt nicht so kontra.
Darf ich auch mal was sagen?
Schön.
Also ich habe jetzt eine andere Weltanschauung entgegen dem Existenzialismus, weil ich sage, ich gehe vom Wichtigsten aus. Das Wichtigste ist eigentlich das eigene Leben. Und da muss ich fragen, wer hat mein eigenes Leben überhaupt gemacht? Ja? Habe ich nicht selbst gemacht? Ich habe mein eigenes Leben nicht selbst gemacht. Ja? Das haben andere Menschen für mich gemacht. Also wo besteht dann da die Freiheit? Mhm. Und dann gibt es noch viele andere Wichtigkeiten. Das heißt, die Geburt ist eigentlich, die Zeugung und die Geburt sind eigentlich die wichtigsten, die ich noch nicht mal selber bestimmen kann. Ich kann noch nicht mal bestimmen, ob ich als Frau oder Mann auf die Welt komme. Das heißt, meine Gene, die haben auch mir meine Eltern vererbt. Also da muss ich doch fragen, das, wovon Sie jetzt sprechen, das sind alles Nachfolgeerscheinungen. Nach der Zeugung und nach der Geburt.
Guter Punkt.
Ja,
also es geht mit Unfreiheit los, das menschliche Leben.
Ja, aber würden Sie denn nicht sagen, dass das zumindest bei Sartre in dem Satz, ich bin zur Freiheit verurteilt, also da ist ja dieser Widerfahrenscharakter bestens erfasst ist. Ja, keiner von uns wurde gefragt, möchte er geboren werden. Die Frage ist jetzt aber, wie geht man mit diesem Widerfahrenis, mit diesem Verurteiltsein, diesem Heidegger würde sagen, diesem in die Welt geworfen sein. Also ich finde gerade diese Passivität und dieses Ausgeliefertsein ist ja da vorhanden. Das wird von den.
Brauche ich ja gar nicht. Wenn ich gar nicht geboren worden bin, brauche ich das alles nicht. Das heißt, da brauche ich selbst Ihre Freiheit, die Sie immer da predigen, brauche ich schon gar nicht.
Aber ist doch schön. Ist doch schön, dass wir hier Widerspruch haben.
Ja.
Wir wollen ja auf keinen Fall eine Situation haben, dass alle das Gleiche denken sollen, wenn wir hier auseinandergehen. Ja. Gar nicht.
Nee. Nö, kein Fall.
Sind wir jetzt an dem Punkt, ich sehe jetzt noch ein paar Wortmeldungen und trotzdem ist das ja wichtig, dass wir irgendwann auch den nächsten Schritt vollziehen. Das, was Sie gesagt haben, dieser Impetus, ein authentisches Leben zu führen. Können wir das? Na komm, eine Sekunde haben wir noch für Sie, genau. Sonst bleibt es.
Ich habe eine Frage. Bei dieser unbegrenzten Freiheit, wie denkt man sich dann eigentlich die Macht?
Welche Macht?
Gesellschaftliche Macht oder zum Beispiel die Macht, dass wir alle irgendwann sterben, das ist ja auch etwas, dem können wir nicht entfliehen.
Also ich merke, dass man sozusagen sich im Kreis dreht und dass man da die klassischen Probleme des Existenzialismus hat, die ich ja auch gar nicht verteidigen will. Sie haben da vollkommen recht. Aber das läuft im Existenzialismus unter Geworfenheit, unter Faktizität. Es ist ja nicht so, dass irgendeiner, ich meine, man muss ja aufpassen, dass man diesen Denkern nicht zu große Absurditäten unterstellt. Und wenn die sagen, es gibt eine Freiheit des Menschen, würden sie ja nicht sagen, dass sie deshalb machen können, was sie wollen. Sondern die Freiheit bezieht sich darauf, dass man dazu Stellung nehmen kann. Und das gehört auch sicherlich zur Macht.
Aber merken Sie was, Herr Wiesing? Mhm. Je länger unser Abend dauert, umso schützenswerter erscheint Ihnen Ihr Sartre.
Nein. Also erstmal ist es gar nicht mein Sartre, sondern...
Das war so klar.
Ja. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wir waren ja angetreten, vielleicht irgendwie nachzuvollziehen, woher dieses Faszinosum kam. Und was der Grund war, warum das, wie ganz selten in der Philosophiegeschichte, auf einmal zu einer Lebensform, man könnte auch Mode sagen, was übergeschwappt ist, was zu einem Lebensstil wurde. Also bei meiner Kenntnis der Philosophiegeschichte kenne ich das nur zweimal. Das war eben der Existenzialismus und die Postmoderne. Die Postmoderne hatte eine ähnlich große, weite Präsenz, so dass man sagen kann, dass es eine Lebensform geworden ist. Also das ist relativ selten. Und ich glaube, gerade im Nachhinein, wenn man es verstehen will, was darin ist, wo bitte ich nochmal, der letzte Ben, der die Probleme wegsehen, reden würde. Wir haben noch einige Probleme gar nicht angesprochen. Gibt es eine existenzialistische Moral? Was soll das sein? Also, wenn ich mich entwerfe, was sind dann die Regeln, worauf ich zu achten habe, dass sie moralisch sind? Gibt es das? Scheint mir alles nicht vorhanden zu sein. Aber wir waren ja eingestiegen, um erstmal das Faszinosum zu sehen. Und da finde ich es schon. Und man merkt ja eben, in was für einer Zeit wir leben, dass sozusagen der Existenzialismus hat seinen Rückenwind daher bekommen, das Individuum vor einer Entmachtung, die Autonomie des Individuums zu stärken und zu verteidigen.
Und das brauchen wir heute?
Ja, vielleicht in gewisser Hinsicht ja, würde ich schon sagen.
Gut. Gut, aber jetzt Gerechtigkeit, weil Sie sind nicht der Einzige, der sich beteiligen möchte. Wir wollen jetzt an diesem Punkt den nächsten Schritt vollziehen. Ja. Denn ich glaube, die Freiheitsidee ist klar geworden, auch die Einwände dagegen sind klar geworden. Ja. Und jetzt gibt es aber die Idee, die darauf aufsetzt, auf diesem Gedanken, dass ich mich entwerfen muss und dass ich zu dieser Freiheit verurteilt bin. Und das, ja, diesen Schritt müssen Sie uns jetzt mal erklären. Da geht es wahrscheinlich auch um den Zusammenhang, dass ich aufpassen muss, kein unaufrichtiges Leben zu führen.
Ja, das ist der Punkt, und da sehe ich persönlich auch die größten Probleme im Existenzialismus, dass mit einer Authentizitätsmetaphysik, so möchte ich es mal formulieren, gearbeitet wird. Dass also dieser Gedanke, dass das Subjekt in einer Gefahrensituation sich befindet, in der Gesellschaft nicht mehr geachtet wird, dass das Subjekt sich sozusagen entfalten muss, dass es einen Kern gibt. Wir haben eben schon einmal diese Dialektik oder diesen Widerspruch bei Heidegger angesprochen zwischen sich selbst sein und Mann sein, Mann mit einem N geschrieben, ja, dass man im Eigentlichen und im Uneigentlichen leben kann. Und da scheint mir wirklich auch ein Problem des Existenzialismus zu liegen. Was soll dieses eigentlich sein? Und wo man ja auch fragen kann, ist dieser Kult der Verwirklichung von Authentizität eigentlich immer so wünschenswert? Ja, und da scheint mir in der Tat bei vielen Existenzialisten ja so ein gewisser Rousseauismus vorhanden zu sein, so wenn wir nur unverstellt sind, dann sind wir auch gut. Da hege ich eher Zweifel. Ja, also das wird zu sagen, wenn wir uns nicht mehr von jemandem was vorschreiben lassen, wenn wir so sind, wie wir sind, wenn wir uns in Reinform präsentieren, wenn wir authentisch sind, dann sind wir auch gut. Da weiß ich überhaupt nicht, woher dieser Optimismus kommt. Ja, dass also sozusagen die Eigentlichkeit immer bei jeder Person so wünschenswert ist.
Ich versuche mal... Ja, weil wir uns wechselseitig sehr schnell auf den Keks gehen würden.
Unter anderem auch, ja.
Aber ich versuche das mal zu verstehen, was Ihre Kritik ausmacht. Wollen Sie darauf hinweisen, dass wir nicht nur ein eigentliches Ich haben, was 24 Stunden am Tag das Gleiche ist, sondern dass wir, wenn wir, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, sind wir eigentlich alleine als alleine unterwegs oder sind wir eingebettet? Ja. Dass wir also in diesen 24 Stunden vielleicht auch dazu verurteilt sind, bestimmte Rollen zu übernehmen oder vielleicht sogar Masken zu tragen.
Ja, ich glaube, wir haben hier genau der Punkt, wo wir die attraktive Seite und die aus meiner Sicht sehr problematische Seite des Existenzialismus markieren. Ich glaube, die attraktive Seite ist so eine Stärkung des Selbstbewusstseins, so würde man es auch nennen. Sei jemand, nimm zu etwas Stellung. Auf der anderen Seite wird aber das Leben, der Lebensentwurf dann eben doch aus meiner Sicht ausschließlich an eine Authentizitäts- und Eigentlichkeitsmetaphysik gebunden, ein Ideal. Wir haben von keinem Existenzialisten eine Ethik entwickelt. Es gibt gerade mal ein paar Skizzen von Simone de Beauvoir, aber sie sind auch wirklich auf Aufsatzlänge, also nicht jetzt, was so in philosophischen Kontexten ein ausgearbeiteter Entwurf wäre. Sartre selbst hat keine geschrieben. Das heißt, wir vermissen in der Tat eine Idee, wie sollen wir miteinander leben und wie sollen wir diese Verwirklichung der Authentizität umsetzen. Wir müssen klar sehen, dass sozusagen wir haben auf der einen Seite die Herausforderung und dieses ermutigende Moment, die Freiheit herauszustellen, aber da mag ja auch eine Gefahr für andere drin bestehen.
Mhm. Aber hätte Sartre denn eine schreiben können oder ist das ganze System so verbaut, dass da kein Platz mehr ist?
Mir scheint es ausgesprochen schwer zu sein. Also eben fiel ja einmal hier aus dem Publikum das Wort Nihilismus, denn die Existenzialisten haben tendenziell gegenüber ethischen Modellen eine nihilistische, ablehnende Meinung. Ja, es gibt keine Ethik, die mir sinnvoll vorschreiben kann, wie ich etwas machen soll. Und da besteht sicherlich eine Gefahr drin, dass wir jetzt auf einmal mit dem Authentizitätskult doch sehr alleine dastehen, was denn jetzt, wie wir denn unser Leben gestalten sollen.
Aber ich meine, das waren doch in der Blütezeit in Frankreich, Sartre und Simone de Beauvoir, die Sie genannt haben, das waren doch auch politische Geister. Das waren doch auch Leute, die Ungerechtigkeiten markiert haben und hinter Vorstellungen von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit stehen doch moralische Impulse.
Ja, das ist richtig, aber die andere Frage ist, ob man diese moralischen Impulse auch begründen und verteidigen kann. Das wäre ja die klassische Aufgabe eines Philosophen. Da muss man sehen, haben sie eigentlich keinen Beitrag zugeleistet. Und deshalb ist ja auch so ein Bild aufgekommen, dass die Biografie dieser Personen häufig mit der Ethik dieser Personen gleichgesetzt wird. Das scheint mir problematisch zu sein, denn man muss es ja mit aller Deutlichkeit sagen. Wenn man Existenzialisten liest, jedenfalls die Großen, ist die Wahrscheinlichkeit ungemein hoch, dass man einen Freund eines Diktators liest. Ja, also wir haben auf der einen Seite Heidegger, der als Mensch ja nur widerliche Ansichten vertreten hat, sich dem Hitler-Regime geradezu angebiedert hat. Ja, man muss ja aus heutiger Sicht sagen, dass er fast Glück gehabt hat, dass die Nazis ihn ja nicht akzeptiert haben. Er wäre ja viel lieber noch viel stärker in den Vordergrund gerückt. Und auf der anderen Seite haben wir eben insbesondere Sartre und Simone de Beauvoir, die erst den Stalinismus unterstützt haben, dann den Maoismus unterstützt haben, sich sehr positiv über terroristische Bewegungen geäußert haben. Und das ist jetzt eine Frage, also wie weit wir da sozusagen in der konkreten Umsetzung auch die moralischen Vorstellungen sehen. Oder ob wir sagen, nein, das ist dieses Leben ist zu trennen und wir nehmen als vielleicht verbleibender kleiner positiver Impuls sozusagen eine Stärkung des Selbstbewusstseins. Du kannst zu deinem Schicksal noch Stellung nehmen.
Dass wir es noch genauer verstehen. Ich komme gleich zu Ihnen. Mhm. Angenommen, alle Menschen würden gleichzeitig beschließen, und sei es nur in diesem Saal, ab jetzt bin ich nur noch authentisch.
Ja.
Was genau würde passieren?
Ja, ich weiß es nicht. Eine tolle Frage. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Die Frage ist, ich weiß es nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen.
Aber das wäre Aber das war der Impuls, wir sollen das sein und tun.
Ja, ja, das war uneingeschränkt der Impuls, aber Sie merken, ich glaube, der Existenzialismus hat, auch wenn wir ihn heute überhaupt noch thematisieren, seine Stärke darin, in dieser positiven Dimension. Aber da, wir finden keine Ethik, keine Moral, ist nicht da gegeben, ja.
Ich bin irritiert, weil ich habe in der Uni einen Aufsatz gehört, also von Sartre zu, ist der Existenzialismus ein Humanismus, gelesen, und ich erinnere mich, dass da eindeutig Ja aber rausgekommen ist. Und bei Karl Jaspers, finde ich, kann ich ihre, also sowohl ihre Nähe zu Diktatoren als auch also das Fehlen von Ethik nicht nachvollziehen. Also
ja, da haben Sie uneingeschränkt recht. Wir waren gerade bei insbesondere auf Sartre und auf Heidegger bezogen. Da haben Sie vollkommen recht. Und ich meinte auch nur die Wahrscheinlichkeit. Es gibt in dieser Strömung sehr viele politisch Extremisten. Das muss man sagen. Dass Sie Jaspers erwähnen, ist ausgesprochen hilfreich. Der sich aber übrigens deshalb nie Existenzialist genannt hat. Ja, um sich eben von diesen Personen da zu distanzieren und von Existenzphilosophie bei sich selbst sprach. Also ihm selbst war das schon deutlich. Aber da haben Sie vollkommen recht, dass man das da sehen kann. Ja,
ja, ich würde auch gerne mal nach Camus fragen. Also ich denke, Camus passt auch nicht so ganz in dieses Raster. Ja. Also von allen stalinistischen Bündeleien hat er sich zum Beispiel ganz klar distanziert, auch in Bezug auf Sartre. Und ich denke, dass zum Beispiel in so einem Werk wie der Pest, da ist also die Frage nach Moral und moralischen Systemen auf jeden Fall, wird die gestellt, oder?
Ja. Sagen Sie es ruhig ein bisschen genauer für alle, die jetzt die Pest nicht so präsent haben.
Ja, es geht einfach um den Einsatz dieses Arztes, der Verantwortung übernimmt. Es ist wirklich schon lange her, dass ich es gelesen habe. Angesichts einer quasi aussichtslosen Situation, nämlich eben während des Wütens dieser Pest. Mhm. Und der Arzt stellt sich dem aber und übernimmt Verantwortung.
Mhm. Ja, vollkommen richtig. Also das, wenn das eben undeutlich war, die Wahrscheinlichkeit, es gibt diese politischen Extremisten, die dürfen wir nicht wegreden, das wollte ich sagen. Es gibt auch andere, die eben zum Teil, wie bei Jaspers, sicherlich darauf Rücksicht genommen haben, also sich zum Beispiel als Existenzphilosophen dann bezeichnen. Und mit Camus, der ja dann in der Gruppe der engeren Existenzialisten eben aufgrund dieser Kritik ja härtestens kritisiert wurde. Es führte zu einem Bruch mit Sartre. Er wurde eben gerade deshalb eben auch nicht zu den Existenzialisten mehr dann dazugezählt und es gab so große Streitereien, da haben Sie vollkommen recht. Der Punkt, wenn Sie jetzt sagen, ja, die mit der Verantwortung, das ist der, da haben Sie genau den Punkt. Gibt es Regeln für Verantwortlichkeit? Es ist, wir hören ständig im Existenzialismus die Aufforderung, sei verantwortlich. Weil du frei bist, bist du auch verantwortlich. Das ist sozusagen, das sind die beiden Seiten einer Medaille. Wer frei ist, ist auch verantwortlich. Ja, das ist gut gesagt. Aber wir haben eben schon festgestellt, dass sehr, sehr viele Menschen etwas mit Verantwortung gemacht haben, was wir ganz schrecklich finden. Und dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, ja, das ist jetzt verantwortlich, wo ich sagen würde, das ist überhaupt nicht verantwortlich. Deshalb wäre es ja naheliegend gewesen, ein Prinzip, eine Ethik, eine Moral zu schreiben. Und wir haben auch immer wieder Ankündigungen, aber wir finden keine. Hingegen finden wir sehr harsche, eben fiel das Wort schon mal, nihilistische Zurückweisungen. Es gibt keinen Gott, sind ständig formulierte Sätze. Wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt. Die Ethik funktioniert nicht. Man kann sich auf keine Ethik begründen und rufen. Da ist eine solche Skepsis und ein solcher Nihilismus präsent, dass eben wirklich in der Tat die Frage besteht, was ist denn dann verantwortlich? Außer wenn man sagt, es geht um deine eigene Selbstverwirklichung, um deine Authentizität. Und da wäre ich der Erste, der ausgesprochen pessimistisch ist, ob das immer so begrüßenswert ist.
Ist der Existenzialismus ein Humanismus? Hoffentlich lieferbar. Haben wir jetzt nicht überprüft, aber so sollte es sein. Ja, wie immer gilt, dass man den heutigen Abend auch im Nachhinein noch hören kann oder anderen weiterempfehlen kann auf wdr5.de, der Podcast. Und dann bedanke ich mich also bei Ihnen fürs Kommen hier nach Bonn in die Bundeskunsthalle. Dank an Lambert Wiesing und das Wichtigste, grübeln Sie nicht zu viel.
Ich bedanke mich auch.
WDR 5